Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ein hochgelobter Dokumentarfilm, der beim DOC Leipzig im letzten Herbst Premiere hatte und der jetzt in die Kinos kommt, beschäftigt uns gleich. Stress heißt er und darin geht es um US-Kriegsveteranen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Sie heißen Joe, Tori, Mike, James und Justin, wohnen in Pittsburgh und sie gehören zu den vielen Kriegsveteranen in den USA, die versuchen, wieder ein einigermaßen normales Leben zu führen. Nach Einsätzen in Afghanistan oder im Irak leiden sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Der Dokumentarfilm Stress lässt die fünf Veteranen erzählen, gibt Einblicke in ihre Kämpfe mit den Traumata.
I have been laying in the hospital. Wishing that I had got my legs blown off. Wishing that I had had an arm blown off. Wishing that I had had my face blown off.
Ich lag im Krankenhaus und wünschte mir, dass meine Beine oder Arme oder mein Gesicht im Krieg zerbombt worden wären, sagt Joe. Dann wüssten die Leute nämlich, dass ich invalide bin, dass ich Schmerzen habe und für immer geprägt bin vom Krieg. Soweit ein Ausschnitt aus dem Film Stress, der am Donnerstag bei uns ins Kino kommt. Der Regisseur des Films ist Florian Baron und er ist jetzt hier im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Sie haben sich als deutscher Dokumentarfilmer um posttraumatische Belastungsstörungen bei amerikanischen Soldaten gekümmert. Warum gerade die USA und warum Pittsburgh?
Also ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, in Pittsburgh. Ich hatte so ein Stipendium nach dem Studium hier an der Filmhochschule. Und habe eher durch Zufall eben Leute in meinem Alter kennengelernt, die im Krieg waren nach dem 11. September. Und war erstmal sehr überrascht davon, also Leute meiner Generation zu finden. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie das ist für jemanden, der jetzt mit der gleichen Musik, mit den gleichen Filmen zur gleichen Zeit aufgewachsen ist wie ich und dann aber so eine Entscheidung getroffen hat und solche Erfahrungen gemacht hat. Und die aber jetzt auch da an der Uni sind und so ein normales Leben führen. Ja, ich wollte einfach mehr darüber rausfinden, wie sich das anfühlt, nach so einer Erfahrung eben zurück in die heile Welt zu kommen.
Sie haben das in mehrere Kapitel unterteilt, den Film. Also am Anfang erzählen die Veteranen darüber, warum sie überhaupt in den Krieg gegangen sind. Und da scheint als Motiv immer wieder zu kehren, entweder ihre Eltern waren schon beim Militär oder der wirtschaftliche, sozialökonomische Hintergrund, oder?
Ja, also das ist natürlich ein großer Anreiz in den USA, weil es so teuer ist zu studieren an der Uni. Und wenn man sich eben beim Militär verpflichtet für einige Jahre, dann hat man danach die Möglichkeit, eben auf Kosten des Militärs zu studieren, was ein großer Anreiz ist für viele, die sich das sonst nicht leisten können oder die sich sonst hoch verschulden müssten. Und gerade in Pittsburgh spielt natürlich auch so eine gewisse Familienhistorie eine Rolle. Pittsburgh ist eine alte Arbeiterstadt. Es gab viel Stahl, Kohleindustrie und so ein Selbstverständnis von Arbeiterklasse. Und dazu gehört auch, dass eben in ganz vielen Familien der Großvater im Zweiten Weltkrieg war, der Vater in Vietnam oder im Ersten Golfkrieg. Und dass das für viele junge Menschen dann wie so eine logische Schlussfolgerung war, okay, jetzt bin ich an der Reihe.
Gerade am Anfang, wenn die Leute, die fünf Protagonisten sich vorstellen, zeigen sie die Soldaten nur von oder die Veteranen nur von hinten. Es dauert rund 20 Minuten, bis wir überhaupt ein Gesicht sehen. Warum diese Annäherung?
Also tatsächlich habe ich angefangen, für den Film zu recherchieren und habe Audio-Interviews gemacht, also die nur im Ton aufgenommen. Und habe auch viel gehört und recherchiert zu Podcasts oder es gibt auch so Oral History Archive, wo eben Veteranen diese Geschichten erzählen. Und ich wollte eigentlich einen Film machen, der ein bisschen diese Atmosphäre oder diese Qualität erhält, dass man einer Person erstmal nur zuhört und nicht gleich ein Bild von der Person sieht, sondern sich das erstmal machen muss. Weil vieles von dem, was sie erzählen, sind vielleicht Sachen, die dem Zuschauer oder die mir erstmal sehr, sehr fremd sind oder vielleicht auch abstoßend sind auf eine Art und Weise. Also wenn die davon erzählen, was sie da im Krieg alles machen mussten. Und ich dachte, wenn ich die erstmal nicht sehe, sondern erstmal denen nur zuhöre, dann muss ich deren Geschichte so einmal durch mich durchgehen lassen, bevor ich mir da ein Bild machen kann. Und in vielen anderen Filmen zu dem Thema habe ich das bei mir selber beobachtet, dass wenn ich da jemanden im Interview am Tisch sitzen sehe und der erzählt mir was, diese visuelle Ebene sorgt bei mir oft dafür, dass ich mich dann eher distanziere oder sagen kann, naja, okay, das ist halt so ein Amerikaner und das hat eigentlich mit mir nichts zu tun. Und schon ist man irgendwie distanzierter und ich wollte eigentlich so eine Qualität von, ja, auch von Radio oder von Podcast in dem Film behalten, aber natürlich einen Film machen, der auch visuell anspruchsvoll ist.
Auch im Verlauf des Films ist sehr interessant, wie sie dann mit den visuellen Elementen spielen. Diese Bild-Text-Ebene ist total spannend. Also die Soldaten erzählen zum Beispiel von Bomben in den Kriegen. Also in einem Kapitel erzählen sie von ihren Kriegserfahrungen. Und sie zeigen derweil Feuerwerk. Ich nehme an, das ist vom Nationalfeiertag vom 4. Juli. Sie verzichten also auf Kriegsbilder, auch genau aus dem besagten Grund, um nicht Bilder, die wir sowieso schon im Kopf haben, diese Erwartungen zu füttern.
Genau, also Gegenstand des Films ist ja dieses Zurück nach Hause kommen nach dem Krieg. Und die Herausforderung, die die Veteranen haben mit ihrem Trauma, ist ja im Alltag klarzukommen. Also das, was für uns die heile Welt ist, ist für die der Ort, wo ihre Symptome erst an die Oberfläche kommen und eben oft getriggert durch sowas wie eine Rakete, die irgendwo abgeschossen wird oder ein Knallkörper oder sowas bei einem Feuerwerk. Und das war auch eine Parallele, die in den verschiedenen Interviews, in den Erzählungen immer wieder vorkam, dass Gerüche oder Geräusche auch solche Traumata oder Erinnerungen wieder hochholen können. Und wir haben einfach nach Bildern gesucht, die dem Zuschauer das irgendwie verständlich machen. Also wir sehen den ganzen Film lang nur diese heile Welt. Es gibt keine Bilder aus dem Krieg. Und trotzdem merkt man, was da unter der Oberfläche liegt und was da vielleicht hochkommen kann.
Die meisten erzählen ja sehr offen, wie Sie schon sagten, darüber, wie sie versuchen, mit ihren Traumata umzugehen. Ein Mensch, den Sie interviewt hatten, der hat es nicht geschafft, der hat vorher Selbstmord begangen. Auch das kein ungewöhnliches Phänomen. 22 Veteranen pro Tag, so ungefähr, nehmen sich das Leben in den USA. Man hört immer wieder, dass die Armee nicht angemessen die Veteranen unterstützt. Ist das auch was, was Sie immer wieder gemerkt haben bei Ihren Recherchen?
Also diese Zahl der 22 Veteranen pro Tag, das ist natürlich eine unvorstellbare Zahl, wenn man sich das vor Augen führt. Das schließt natürlich ein Veteran aus allen Kriegen, die noch am Leben sind. Und ist natürlich eine erschreckend hohe Zahl. Und es gibt ja in den USA ein eigenes Gesundheitssystem für die Veteranen, was auch für diese psychologische Nachsorge eigentlich da ist. Aber wenn man sich jetzt eben vorstellt, die Menschen werden natürlich immer älter und die USA waren ja immer wieder in Kriegseinsätzen. Dieses System war auch schon vor 20 Jahren überlastet. Dadurch. Und wenn jetzt aber eben durch aktuelle Einsätze immer wieder neue Generationen von jungen Veteranen dazukommen, die Probleme haben, dann wird natürlich die Aufmerksamkeit oder die Sorge, die man jedem Einzelnen bringen kann, immer kleiner. Und oft heißt es dann halt, okay, du hast psychische Probleme, hier sind die Pillen, aber eine Therapie oder andere Lösungsansätze, für die ist dann vielleicht kein Geld oder keine Zeit oder nicht genug Personal. Und es gibt eben viele, wie auch Justin, also ein Protagonist, den ich für den Film interviewt habe, der sich dann vor Beginn der eigentlichen Dreharbeiten das Leben genommen hat, ja, sind keine Einzelfälle.
Ihr Film lief im letzten Jahr beim Dokumentarfilmfestival in Leipzig und da gab es auch Schulvorstellungen. Das heißt, Sie haben den Film auch Schülern gezeigt, Schülerinnen. Was waren Ihre Erfahrungen und ist es etwas, das vielleicht Schule machen sollte, das man regelmäßiger einführen sollte?
Also ich war tatsächlich sehr überrascht. Es gab Vorstellungen mit Schulklassen, also von verschiedenen Schulen, Oberstufe, also ich glaube so zwischen 16, 17, 18 Jahre alt. Und ich dachte schon, okay, das ist jetzt ein langer Dokumentarfilm auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und ne, der Film nimmt sich natürlich auch Zeit, diese Geschichten zu erzählen. Ist jetzt, glaube ich, von den Sehgewohnheiten weit weg von dem, was Jugendliche irgendwie im Fernsehen sehen. Und ich hatte schon so Bedenken. Aber die Erfahrung war eine ganz andere. Also von Anfang an, ich war ja bei dem Screening dabei und die haben so konzentriert geguckt, den ganzen Film über. Und danach gab es ein wirklich sehr interessantes Gespräch, auch darüber, wie sich die Jugendlichen heute von Werbung der Bundeswehr, natürlich diese ja, YouTube-Spots, diese Werbekampagnen, die die Bundeswehr fährt, da sind die natürlich die Zielgruppe. Und das war ganz interessant, darüber zu sprechen. Mein Film zeigt eben eine andere Seite davon, was auch ein Teil davon ist, zum Militär zu gehen oder in den Krieg zu gehen. Und die Jugendlichen haben da sehr, sehr reflektiert drüber gesprochen und das war echt spannend.
Stress, das ist der Dokumentarfilm von Florian Baron, der am Donnerstag ins Kino kommt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Relativ extreme Probleme täuschen darüber hinweg, dass nicht alle verdienen, was sie kriegen. Und Sieger werden immer nur siegen, bis sie endlich Langeweile kriegen. Wandel muss in Händen von Wütenden liegen. Doch die Wut ist irgendwo im Regal liegen geblieben und niemand hört auf zu fliegen. Niemand hört auf zu fliegen.
Sklaven des Wachstums.
Öl in ihre Ketten.
Aufgezwungene Träume.
Aufgezwungene Träume.
Greifen nach den Betten.
Greifen nach den Betten.
Sklaven des Wachstums.
Sklaven des Wachstums.
Öl in ihre Ketten.
Öl in ihre Ketten.
Ich muss mit nackten Fingern auf die Leibeigene zeigen.
Warum sitzen Sie in den Blumen?
Ich gucke mir das Trittsiegel an.
Wieso?
Ob es von einem Wolf ist.
Ein Wolf? Ui.
Die Größe stimmt.
Frisst er mich?
Unwahrscheinlich. Die sind scheu.
Gut. Hey, suchen Sie was? Den Wolf. Was? Ich muss sofort meinen Schwager anrufen.
Ich brauche eine ganze Spur.
Er hat Alpakas. Da ist ein Pfötchen. Jemand muss ihn erschießen. Der frisst keine Kinder. Aber Alpakas. In letzter Zeit hört man das öfter.
Er ist im Zickzack.
Was soll überhaupt gut daran sein, dass es hier wieder Wölfe gibt?
Hier ist hier zu Hause.
Wo sind Alpakas zu Hause?
Es ist kein Wolf.
Da ist er. Ein Wolf.
Meinen Sie den Hund?
Vorgespult. Die Filme der Woche.
In Vorgespult geht es heute um drei Filme von Frauen. Ein Psychothriller erzählt von einem geisterhaften Familienausflug. Die große französische Filmemacherin Agnès Varda ist in ihrem letzten Film zu sehen. Und ein Dokumentarfilm handelt von den traumatischen Erfahrungen beschnittener Frauen. Christian Berndt über drei Kino-Neustarts der Woche.
Hört mal, ich war gerade bei Grace. Sie will unbedingt in die Berge mitkommen und euch beide besser kennenlernen.
Missmutig willigen Mia und Aiden ein, dass ihr Vater seine Freundin mit auf die Berghütte nehmen darf. Die Kinder haben sich lange gegen die neue Beziehung gestemmt, denn nach der Scheidung hatte sich ihre Mutter umgebracht. Und sie misstrauen Grace, die als Kind Mitglied einer Sekte war und deren kollektiven Selbstmord sie als einzige überlebte. Auf der Hütte lassen die Kinder Grace ihre Ablehnung spüren.
Du sollst wissen, dass ich für dich da bin, wenn du irgendwann reden willst.
Wieso sollte ich mit ihr reden?
Die Atmosphäre im britisch-amerikanischen Psychothriller The Lodge ist zum Zerreißen angespannt. Als der Vater für einige Tage weg muss, wird es für Grace zunächst noch schlimmer, aber dann kommt es immerhin zum gemeinsamen Fernsehabend. Doch als Grace morgens aufwacht, sind das Gepäck und der Strom weg.
Wenn das ein Scherz ist, voller Erfolg, aber lustig ist es nicht.
Wir haben nichts getan.
Das österreichische Regieduo Veronika Franz und Severin Fiala lassen, wie in ihrem gefeierten gemeinsamen Regiedebüt Ich sehe, ich sehe, in rätselhafter Verfremdung Realität und albtraumhafte Mystik verschwimmen. Immer wieder blickt die Kamera in Mias Puppenstube, als würde dort prophetisch das Geschehen vorweggenommen. In ihrem englischsprachigen Debüt erzeugen die Regisseure eine dichte Sphäre aus Misstrauen und religiöser Besessenheit. Die Präsenz des Katholischen lässt an Filme Ulrich Seidels denken. Allerdings dehnen sie den Grusel wie in ihrem Debüt mitunter arg manieriert aus. Inhaltliche Straffung und weniger kunstvolle Albtraumbilder wären mehr gewesen. Aber das exzellent gespielte Psychodrama erzeugt Momente existenzieller Verlorenheit, die nachwirken.
Ce film, je l'ai fait sans aucune expérience, sans avoir fait d'école de cinéma.
Sie kam von der Fotografie und hatte keinerlei Filmerfahrung, erzählt sie. Aber gleich ihr erster Film machte sie 1955 zur Wegbereiterin der Nouvelle Vague. Die französische Filmemacherin Agnès Varda, die bislang als einzige Frau den Ehren-Oscar für Regie erhielt, drehte ein Jahr vor ihrem Tod 2019 das filmische Selbstporträt Varda par Agnès. Es zeigt eine hellwache 90-Jährige, die abwechslungsreich von ihrem Filmschaffen erzählt. Schon ihr Debütfilm über die Krise eines jungen Paares zeigte mit den fließenden Grenzen zwischen Dokumentar und Spielfilm Vardas zentrale Stilelemente. Nichts sei banal, sagte Varda, wenn man Menschen mit Empathie filme. Varda interessierte sich in ihren Spiel- und Dokumentarfilmen für die Realität einfacher Menschen, oft am Rande der Gesellschaft. Aber zugleich stellte sie die Differenz von Realität und Film in ihren Filmen kreativ heraus. Ende der 60er Jahre drehte sie in Los Angeles Filme über die Black Panther, Hippie und zurück in Frankreich über die Frauenbewegung. So politisch ihre Filme waren, so sehr wahrte Varda immer auch mehrdeutige ästhetische Distanz. Das kann man in Varda Paranjes sehr anschaulich in den vielen Filmausschnitten erleben, etwa in Vogelfrei, für den sie als erste Frau den Goldenen Löwen von Venedig erhielt. Der Film über eine junge Ausreißerin, die auf freiem Feld erfriert, ist keine Trauerballade, sondern zeigt den ansteckenden Freiheitsdrang einer radikal unangepassten Frau. Wie Varda mit ungewöhnlichen Kamerafahrten die Ziellosigkeit der Frau in eindrückliche Bilder fasste, führt sie sehr originell im Dokumentarfilm Sitzend auf dem Kamerawagen vor. Aufgeschlossen zeigte sich Varda dabei nicht nur inhaltlich. Früh öffnete sie sich der digitalen Filmtechnik, die sie als Chance für einen neuen Realismus begriff. Alte Filmbänder verarbeitete sie zu Kunstinstallationen, durch die sie im Film führt. Varda Paranjes führt anschaulich vor, wie einzigartig die originelle Wegbereiterin Kunst und Leben verband und welch bleibende Lücke sie nach ihrem Tod hinterlässt.
Ich bin eine Woche in Koma gelegen in der afrikanischen Steppe. Es gab keine Medizin. Alle haben darauf gewartet, dass ich halt dann einfach sterbe.
Eine Frau erzählt von ihrer Beschneidung als Kind in Afrika. In ihrem Dokumentarfilm In Search spricht Regisseurin Beryl Magoko mit Frauen über ihre Erfahrungen mit der schmerzhaften Verstümmelung und thematisiert ihr eigenes Trauma. Magoko, die in Kenia aufwuchs und in Köln Regie studiert hat, wurde als 10-Jährige selbst beschnitten. Das Wunderbare an Magokos Film ist, wie sie das schambesetzte Thema sensibel, manchmal heiter zur Sprache bringt. Berührend erlebt man ihren Besuch im kenianischen Heimatdorf, wo die Mutter zum ersten Mal in ihrem Leben von der eigenen Beschneidung spricht. Der Horror ist ihr bis heute präsent. Sie will nicht, dass ihre Enkelinnen beschnitten werden. Ein mutiger Film, der Hoffnung macht.
In Search, The Lodge und Varda Paranjes, das sind die drei Filme, die Christian Berndt vorgestellt hat. Sie laufen am Donnerstag im Kino an. Nach den Nachrichten geht es dann weiter mit Vollbild, dem Filmmagazin. Und dann geht es unter anderem um Roman Polanskis umstrittenen neuen Film Intrige.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Herzlich willkommen. Die NS-Zeit und der Antisemitismus, das wird uns in dieser Stunde von Vollbild beschäftigen. Unter anderem wegen der Erkenntnisse um die NS-Verstrickung von Alfred Bauer, dem ersten Direktor der Berlinale. Am Mittwoch hatte das neue Berlinale-Team um Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek ihren ersten großen Auftritt der Berlinale 2020. Sie haben die Filme des Wettbewerbs bekannt gegeben. Das war der Tag, an dem das Festival viel gute Presse bekam. Aber es war auch der Tag, an dem plötzlich ja ziemlich dunkle Vergangenheit massiv hineinbrach. Die Wochenzeitung Die Zeit veröffentlichte einen Artikel, in dem sie bisher Unbekanntes über die Anfänge der Berlinale enthüllte. Der erste Leiter der Berlinale, Alfred Bauer, war demzufolge ein hochrangiger Funktionär der NS-Filmbürokratie und hat das nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Zuge der Entnazifizierung offensichtlich verschleiert und dabei sogar gelogen. Über den Fall Alfred Bauer spreche ich nun mit Rainer Rother, dem künstlerischen Direktor der Deutschen Kinemathek und dem Leiter der Retrospektive der Berlinale. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, die Berlinale hat schnell reagiert auf den Artikel und noch am gleichen Tag angekündigt, dass sie den nach Alfred Bauer benannten Silbernen Bären für Verdienste um neue Perspektiven in der Filmkunst, der ja sonst immer bei der Berlinale auch vergeben wird, aussetzt. War das eine so prompte, weil alternativlose Entscheidung?
Ich halte die Entscheidung für vollkommen richtig. Wir selber haben ja auch reagiert und eine Publikation zu Alfred Bauer und die Präsentation dieser Publikation während der Berlinale gecancelt, weil wir der Überzeugung sind, dass diese Publikation noch der Nacharbeitung bedarf. Die Schärfe, die in dem Artikel der Zeit drin ist, die haben wir wahrgenommen und finden sie auch richtig. Und insofern kann ich nur sagen, den Preis auszusetzen, bis genaue Recherchen jetzt alles geklärt haben, was mit Alfred Bauer zusammenhängt, ist eine richtige und alternativlose Entscheidung.
Die Publikation, die Sie erwähnt haben, da geht es darum, dass der Filmhistoriker Rolf Aurich auch eine Publikation herausbringen wollte. Und offensichtlich wird da nichts von Bauers falschen Angaben während der Entnazifizierung erwähnt und viel auch von Bauers Selbstdarstellung übernommen. Wie konnte das passieren?
Also nichts erwähnt, das stimmt nicht. Er erwähnt schon entscheidende Punkte. Es handelt sich, glaube ich, eher um eine Perspektive, die sehr wohlwollend dann noch mit den Lügen umgeht, die auch nicht sagt, Bauer hat gelogen, es klingt an. Und insofern ist unser Gefühl gewesen, dass diese Publikation noch einmal überarbeitet werden muss. Wie kann so etwas passieren, ist eine Frage, die ich nun schwer beantworten kann. Rolf Aurich ist ja ein geschätzter Kollege und auch renommierter Filmhistoriker. Das muss man ihn wahrscheinlich mal fragen, warum es gerade in diesem Fall so schiefgegangen ist.
Dann beschäftigen wir uns nochmal mit Alfred Bauer, von dem, was jetzt so langsam bekannt wurde. Er war, oder das ist natürlich schon länger bekannt, 25 Jahre lang Leiter der Berlinale von 1951 bis 1976. Und niemand wusste aber, dass er während der NS-Zeit 3 Jahre lang bis zum Ende des Krieges Referent der Filmintendanz war, dass er kontrollierte und überwachte, wer bei Spielfilmproduktionen mitmachte, also ob als Schauspieler, Regisseur oder Kameramann, dass er offensichtlich mitentschied, wer vom Kriegseinsatz freigestellt wurde und wer an die Front musste oder in die Rüstungsindustrie. Von dem, was wir jetzt wissen, wie beleuchten die neuen Erkenntnisse die Rolle Bauers als Filmfunktionär während der NS-Zeit neu?
Ich denke, dass wir jetzt wissen, dass er eine sehr viel bedeutendere Rolle gespielt hat. Er hat nicht die Rolle gespielt, dass er über Filmprojekte entschied, wie Goebbels das tun konnte. Aber er hat schon in der Personalpolitik einige ganz wesentliche Entscheidungen treffen können. Manchmal auch zum Guten der Filmemacher, muss man auch sagen. Es gibt ja auch die Belege, dass er Projekte unterstützt hat, indem er Schauspielern oder anderen Filmbeteiligten die Ausreise aus dem nun schon sehr gefährdeten Berlin ermöglicht hat, um zu Dreharbeiten irgendwo in Süddeutschland zu fahren. Ob er wusste oder billigend in Kauf genommen hat, dass diese Dreharbeiten eine Farce waren, weil es schon gar kein Film mehr in der Kamera war, sondern bei diesen Filmarbeiten ging es dann nur um das Entkommen. Das ist unklar. Müsste man jetzt auch noch mal genauer hinschauen.
Er war ja offensichtlich auch Mitglied in zahlreichen NS-Organisationen, ja, der NSDAP, der SA, des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes, der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und so weiter. Es deutet darauf hin, dass er durchaus auch ein eher überzeugter Nazi war, oder?
Das deutet sich an. Ganz sicher ist es so, dass er mindestens in den Anfangsjahren sehr zielgerichtet seine Karriere auf den Nationalsozialismus gegründet hat. Sonst wäre gar nicht zu erklären, dass er in den Rechtsfahrerbund der Nationalsozialisten, also die Juristenorganisation, eingetreten ist, noch bevor sie formell gegründet war, die Vorläuferorganisation. Also da hat jemand seine Karriere sehr, sehr deutlich konturiert und auf den Nationalsozialismus gestützt. Wie weit es dann später eine Distanzierung gab, von dem ja einige der späteren Entlastungszeugen sprechen, das müsste man auch sich nochmal genauer anschauen. Und übrigens, seine karrierebewusste Haltung wird ja auch nach dem Krieg sehr deutlich und hat ihn dann tatsächlich die Position des ersten Festivaldirektors der Berlinale eingebracht.
Ja, inwieweit muss man jetzt eigentlich auch die Gründerzeit der Berlinale nochmal neu beleuchten?
Ich glaube, an der Einschätzung der ersten Jahre der Berlinale selber wird sich wenig ändern. Er hat ja eine Politik gemacht, die vor allem auf die Auswahl der Filme sich konzentrierte und das ist gewürdigt. Er hat es geschafft, die Berlinale auch als A-Festival weiterzuführen. Für mich ist das eher eine Frage, nicht müssen wir die Geschichte der Berlinale umschreiben, sondern die Frage scheint mir eher zu sein, müssen wir nicht die Person Alfred Bauer in den Kontext der Karrieristen stellen, die nach dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik in sehr, sehr vielen anderen Bereichen auch ihre Karriere fortsetzen konnten und Entscheidendes auch für die Bundesrepublik bewegt haben. Müssen wir nicht auf diese Geschichte etwas näher schauen? Persönlich glaube ich, dass der Berlinale eine ganz neue Geschichte, das ist, glaube ich, nicht nötig.
Also es gab im Film natürlich auch keine Stunde Null, auch nicht im Kino. Die Frage ist, inwieweit die Entnazifizierung, die hinterher eingesetzt hat, im Filmgeschäft in allen Sparten gleichermaßen durchgeführt wurde, bei Kreativen oder Funktionären, oder ob es Unterschiede gab. Haben Sie da Erkenntnisse darüber?
Sicherlich gibt es auch regionale Unterschiede. Dann gibt es die Unterschiede der ersten Verfahren und der zweiten Verfahren, die, wenn man einen Widerspruch gegen eine Einstufung eingelegt hat, 1946 oder so, und das dann später verhandelt wurde, dann ist die Einstufung plötzlich sehr viel moderater ausgefallen. Also das Urteil ist gemildert worden. Da sieht man, dass diese Entnazifizierungsverfahren keine wirkliche Lösung der Situation sein konnten auch. Wenn wir an die Geschichte der Bundesrepublik als einer Demokratie denken, dann stellen wir auch fest, dass das Personal, das diese Republik auf einen erfolgreichen Weg gebracht hat, auch in vielen Fällen eine nationalsozialistische Vorgeschichte hatte. Die Frage, die sich stellt, ist immer, wie weit konnte die Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt über diese Verstrickungen wissen? Und die andere Frage ist, wie weit ist das, was nach 1945 geschah, davon noch beeinflusst? Inwieweit gibt es noch eine Kontinuität zum Nationalsozialismus oder gibt es tatsächlich ein Umdenken, ein Lernen und eine Neuorientierung? Das ist in jedem einzelnen Fall sicher sehr unterschiedlich auch zu gewichten.
Sie haben gesagt, dass man die Rolle von Alfred Bauer vielleicht nochmal neu betrachten muss. Nun war ja die Berlinale als Organisation auch, waren ja mehr Menschen als Alfred Bauer. Und die Frage ist, inwieweit alte Seilschaften da vielleicht durchaus doch auch noch funktioniert haben. Es gab ja schon Unternehmen vor der Berlinale, die sich mit der eigenen NS-Vergangenheit auseinandersetzen mussten, sei es VW, Bertelsmann oder Hugo Boss. Brauchst du da vielleicht doch auch nochmal sowas wie, ja, vielleicht sogar eine Historikerkommission?
Die Berlinale hat ja schon angekündigt, dass sie die eigene Geschichte nochmal neu beleuchten möchte und dass sie da auf externe Experten zurückgreifen wird. Das finde ich richtig. Also die Kinemathek kann da nur unterstützen und das werden wir auch tun.
Und was wird mit dem Alfred-Bauer-Preis?
Ich finde, dass Carlo Chatri und Marit Rissenblick eine richtige Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir setzen diesen Preis aus und wir gehen jetzt an die Recherche, um zu schauen, wie stark ist diese Person belastet und kann dieser Preis nicht tatsächlich dann ganz aufgegeben werden. Es ist zu früh für jemanden, der seit 7 Monaten im Amt ist, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, davon verabschieden wir uns jetzt ganz grundsätzlich. Ich halte das für richtig, dass da ein Nachdenken erstmal vorgeschaltet wird.
Über die NS-Vergangenheit des ersten Berlinale-Direktors Alfred Bauer habe ich mit Rainer Rother gesprochen, dem künstlerischen Direktor der Deutschen Kinemathek und dem Leiter der Retrospektive der Berlinale. Vielen Dank dafür.
Ich danke.
Die Dreyfus-Affäre war ein Justizskandal, der Ende des 19. Jahrhunderts ganz Frankreich polarisiert hat. Es ging dabei um die Verurteilung des Artilleriehauptmanns Alfred Dreyfus wegen angeblichen Landesverrats. Zum einen löste der Fall um den jüdischen Offizier aus dem Elsass eine Welle von Antisemitismus aus. Zum anderen gab es immer lauter werdende Zweifel an der Schuld des Angeklagten und die Forderung nach Rehabilitierung von Dreyfus. Der Justizirrtum weitete sich zu einem Skandal aus. Nächsten Donnerstag kommt mit Intrige eine Verfilmung des historischen Falls in unsere Kinos. In der Regie von Roman Polanski.
Im Namen des französischen Volkes erklärt das Kriegsgericht der Militärregierung von Paris den hier genannten Dreyfus Alfred des Hochverrats für schuldig.
Intrige gewann in Venedig den großen Preis der Jury und wurde in dieser Woche für 12 Césars nominiert, den wichtigsten französischen Filmpreis. Über den Film spreche ich mit Patrick Wilinski. Patrick, ist nicht das erste Mal, dass die Dreyfus-Affäre verfilmt wurde. Wie ist denn die Filmgeschichte mit diesem historischen Fall umgegangen?
Es ist ja schon ganz spannend, weil diese ganze Affäre in die Geburtsstunde des Kinos fiel. Gerade am Ende des 19. Jahrhunderts, wo ja die Gebrüder Lumière oder Georges Méliès ihre ersten Filmexperimente machten und sie filmten, was war. Und was war? Die Affäre Dreyfus hat ganz Frankreich beschäftigt. Und gerade Georges Méliès hat einen Film gedreht. Eigentlich sind es 11 einminütige Kurzfilme über die wichtigsten Stationen dieses Falls, während eigentlich ganz Frankreich noch debattierte, ob Dreyfus überhaupt freigesprochen wird. Das ist ganz spannend, das kann man auch im Internet sehen, weil er sehr genau Dinge wiedergibt, obwohl er sie inszeniert. Er nannte das Ganze auch nachgestellte Tatsachen, also so eine Art nachgestellte Nachrichten. Das war auch sehr populär in ganz Europa. Und ich erwähne das so zentral und keine andere Verfilmung, weil Polanski sich meines Erachtens nach sehr stark an dieser Art des Stummfilms orientiert hat, als er jetzt seinen Film gemacht hat. Es gibt aber zahllose weitere Verfilmungen, gerade in Frankreich und bis in die 60er Jahre hinein, muss man sagen, auch von der Zensur betroffen, denn es kratzt nun mal an der französischen Seele, was damals passiert ist. Und damals war man noch sehr sensibel, was das anbetraf.
Was ist denn jetzt Polanskis Ansatz? Er verfilmt ja im Grunde einen Roman, also den des britischen Schriftstellers Robert Harris, mit dem er auch das Drehbuch geschrieben hat.
Genau, und Harris ist ja bekannt für so historische Stoffe, die er sehr stark mit Suspense unterwandert. Das mag ja Polanski selber. Suspense ist auch in seinem Werkzeugkasten ganz vorne mit dabei. Und er macht aus dem Roman jetzt keinen Spionage-Thriller, sondern eher so eine Art Recherche-Thriller. Denn es geht gar nicht wirklich um Dreyfus. Er kommt zwar vor, wir sehen ihn, wie er verbannt wird, entehrt wird, aber eigentlich geht es um den Geheimdienstoffizier Picard, der selbst Teil des Militärs ist, befördert wird. Und während seiner Arbeit stößt er nochmal auf die Akte Dreyfus und guckt nochmal rein. Und plötzlich sieht er diese ganzen seltsamen Fragen, die ihm irgendwie diesen Fall neu erscheinen lassen. Und er weiß, hier ist irgendetwas schiefgelaufen. Und wie er dann beginnt, peu à peu sich in diesen Fall nochmal hineinzuarbeiten, das ist sehr spannend, weil er dadurch nicht nur diesen strukturellen Antisemitismus des französischen Militärs offenlegt, er legt auch diese ganze Militärbürokratie nochmal offen mit ihrer ganzen Deutschland-Paranoia, mit diesen ganzen Machtansprüchen, die dort stattfinden. Dabei kann er niemanden wirklich beschuldigen, weil er weiß, er sitzt ja selber quasi in diesem Hornissennest. Und wie er sich da langsam rausarbeitet, wie er versucht, diese Fakten aneinander zu reihen, das ist wirklich etwas sehr, sehr Spannendes und wie gesagt auch noch eine andere Sicht auf diesen Fall.
Jean Dujardin und Louis Garrel spielen die beiden wesentlichen Protagonisten. Dujardin spielt den Geheimdienstoffizier Georges Picard, den du schon erwähnt hast, und Garrel Alfred Dreyfus. Dreyfus in Uniform und Schnäuzer, wie essentiell sind denn solche Details für den ganzen Film?
Ja, jawohl, mein Kolonel, also sehr. Also diese ganzen Codes allein vom Sprechen, wie dieses französische Militär da auch diese ganzen Hierarchien betont, immer mit den Ansprechhaltungen, die Schnäuzer leuchten auch immer ganz stark in diesem eigentlich sehr kalten Pariser Licht. Es ist ein unglaublich präziser Film, gemacht wie ein altmodischer Hollywood-Film, sorgfältig und gekonnt und dadurch auch übrigens viel besser als die Mainstream-Filme aus Hollywood, die dann auch zum Teil schlampig sind. Was besonders ins Auge fällt, ist, dass alle Gewerke auf dem Höhepunkt ihrer Macht stehen, also Kamera, Setdesign, Licht, Schnitt, die Kostüme, alles ist wirklich sehr hervorragend und auch die Inszenierung, die sich an diesen Dokumentarbildern aus der Frühzeit des Kinos orientiert, ist wirklich sehr spannend nochmal zu sehen, wie das klassische Erzählen uns nochmal so richtig packen kann. Es gibt sogar eine Szene, in der Picard von einem Fanatiker auf der Straße verfolgt wird und die ist auch gefilmt wie eine Verfolgungsjagd aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das fand ich auch sehr spannend. Also der Film hat auch ein filmhistorisches Bewusstsein, ist aber vor allem sehr, sehr gut gemacht.
Was interessiert Polanski an diesen Prozessen? Worauf will er mit seinem Film hinaus?
Im Grunde ist es ein Whistleblower-Film und du weißt selber, du hast ja zwei letztes Jahr schon gehabt gegen Ende des Jahres. Die sind sehr prominent zurzeit und im Grunde sagt er uns, dass jemand wie Dreyfus die Blaupause für den Whistleblower des 21. Jahrhunderts gelegt hat. Die Schwierigkeiten, die Anfeindungen, die Ausgrenzung, den Picardern peu à peu ausgesetzt ist, sind vergleichbar mit dem, was Edward Snowden oder jemand wie Julian Assange erlebt haben. Dahingehend ist der Film sehr gegenwärtig, auch übrigens in seinem Blick auf eine gewisse Hasskultur, auf eine Polarisierung der Gesellschaft, auf Hetze, dort noch hinter Mauern und Zäunen der Militärakademie, hier in unserer Zeit natürlich im Netz, im Internet. Das sind Prozesse, die er sehr genau einfängt, die wir sehen, wie sie auch eine Eigendynamik entfalten. Man gewinnt ein neues Bewusstsein für diese Prozesse, die uns ja wirklich fast täglich umgeben.
Neben einer Affäre Dreyfus gibt es ja auch die Affäre Polanski. Es gibt nicht wenige, die in Intrige einen Versuch des Regisseurs sehen, seine Vergewaltigung in den 70er Jahren, aber auch die vielen weiteren Vorwürfe von Frauen gegen ihn zu entkräften und sich reinzuwaschen. Was ist da dran?
Also wenn man den Film oberflächlich betrachtet, kann man das ja finden, wenn man Dreyfus mit Polanski gleichsetzt. Wobei, ehrlich gesagt, der Film keine Anzeichen gibt, dass es so gelesen werden muss oder soll. Aber der Film ist halt so komplex, dass dieser Zugang auch akzeptabel ist. Aber gerade im Hinblick auf den Antisemitismus ist natürlich Polanski drin, der als Holocaust-Überlebender dem Antisemitismus sein Leben lang irgendwie ausgesetzt war, ob eben unter Hitler oder unter Stalin, dann später im kommunistischen Polen. Der Film korrespondiert natürlich mit dieser heiklen Biografie, aber meines Erachtens nach greift es zu kurz, die Komplexität dieses Films zu begreifen, wenn man ihn nur durch diese eine Scheibe quasi betrachten möchte.
In Frankreich kochen trotzdem die Emotionen hoch. Nach der Bekanntgabe der 12 Nominierungen bei den Césars haben feministische Gruppen Proteste angekündigt. Der Präsident des Filmpreises der Césars wird angegriffen, dass er den Film überhaupt in die Auswahl gelassen hat. Interessant ist ja, dass Frankreich bislang Polanski selbst nie so angegriffen hat.
Ja, das stimmt und da ändert sich jetzt was und das ist auch ein Zeichen, dass sich in der französischen Kulturszene, nicht nur Filmszene übrigens, etwas ändert. Die Folgen von MeToo haben ja in Amerika eine ganz andere Debatte ausgelöst, auch in Deutschland. Frankreich war da immer irgendwie ja so an der Seite, hat dazugeguckt, hat zugestimmt, aber so richtig debattiert hat man nicht. Spannend war, dass die Schauspielerin Florence Foresti, die die Nominierten der Césars verlesen hat, einen kleinen Fehler gemacht hat.
pour le César de la meilleure adaptation maintenant. Roman Polanski pour Je suis J'accuse.
Also statt des französischen Titels für Polanskis Film J'accuse, also ich klage an, rutscht hier plötzlich raus Je suis accusé, also ich bin angeklagt. Und die Medien debattieren da über diesen Lapsus, ob das überhaupt ein Versprecher war oder nicht. Die ganze Selbstverständlichkeit des Césars ist jetzt angekratzt, das stimmt schon. Und da wird der Fall Polanski natürlich debattiert werden. Er wird auch debattiert werden müssen. Zur ganzen Wahrheit gehört übrigens die Tatsache, dass der Film selbst in Frankreich ein unfassbarer Hit ist. 1,5 Millionen Zuschauer haben ihn gesehen und sie haben, meiner Meinung nach, einen guten Film gesehen von einem problematischen Regisseur.
Intrige, das ist der Film, über den wir gesprochen haben, genauso wie über seinen Macher Roman Polanski. Der Film kommt am Donnerstag ins Kino.
Top 5.
Und auch in den Top 5 greifen wir den neuen Film von Roman Polanski noch einmal auf. Intrige, die Geschichte um die Verurteilung des unschuldigen jüdischen Offiziers Alfred Dreyfus und die Welle an Antisemitismus, die der Fall in Frankreich unter anderem mit sich brachte. Hartwig Tegler erinnert daher in den Top 5 an Filme in den letzten 100 Jahren, die Antisemitismus und Judenhass auf ganz unterschiedliche Weise behandelt haben.
Lust auf einen Film?
Ich habe keine Vorurteile.
Ja, das sehe ich. Wie soll ich anfangen? Lieber Dave, schreib mir, was du empfindest, wenn du hörst, dass in deiner Schule jüdische Kinder verprügelt worden sind.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Platz 5. Inside a Skinhead von Henry Bean, 2001.
Die Menschen hassen die Juden, glauben Sie nicht? Allein bei dem Wort kriegen sie eine Gänsehaut.
Meint Danny. Der Journalist weist ihn allerdings auf einen Widerspruch hin.
Wie kannst du das alles glauben, wenn du doch selbst Jude bist?
Danny, Ryan Gosling, wird Neonazi und will Bombenattentate auf Juden verüben, weil er meint, in purem Selbsthass, dass die Juden sich während der Shoah als zu schwach erwiesen hätten. Doch beim Anschlag auf eine Synagoge wird Danny sich selbst opfern. Der Film lässt die Hoffnung bestehen, dass Humanität und nicht Rassenhass obsiegen könnten.
Ich behaupte einfach, ich wäre Jude.
Das funktioniert?
Platz 5.
Ich habe meine Nase kaum reingesteckt und ich kann dir jetzt schon sagen, es stinkt.
Tabu der Gerechten von Ilia Kazan, 1947.
2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges soll der Journalist Philip Green, Gregory Peck, über Antisemitismus in den USA schreiben. Er findet keinen Aufhänger für das Thema, bis seine jüdische Sekretärin, die ihren Namen änderte, um den Job zu behalten, ihn auf die Idee bringt.
Ich hab's. Ich muss ein Jude werden. Ich brauche doch nur zu behaupten, dass ich Jude bin. Niemand kennt mich hier in New York.
Im ersten Hollywood-Film, der sich mit Antisemitismus auseinandersetzt, weisen die kleinen und größeren Gesten, die Philip Green erfährt, die plötzlich distanzierten Blicke, das Verziehen eines Gesichts bei Nennung seines jüdischen Namens, Philip nennt sich jetzt Greenberg, sie weisen auf einen tiefsitzenden Antisemitismus in der US-Gesellschaft hin, auch beim sich selbst als liberal und tolerant verstehenden Bürgertum. Verstörend allerdings, dass in Tabu der Gerechten, 2 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden, die Shoah nicht einmal erwähnt wird.
Platz 3, Die Kommissarin von Alexander Askoldow, 1967.
Eine schwangere Politkommissarin kommt im russischen Bürgerkrieg in den 1910er Jahren bei einer armen jüdischen Kesselflickerfamilie unter und ist bald tief berührt von deren Freundlichkeit und dem Leben im Städtel, das aber immer bedroht ist von antisemitischen Pogromen. Am Ende, wenn die Weiße Armee anrückt und Jefim, mit der Familie und dem Gast im Keller hockend, die Angst vor dem Kanonendonner singend und tanzend zu vertreiben sucht, verwandelt sich die Szenerie in der Fantasie der Kommissarin in die Albtraumvision, in der die Juden mit gelbem Stern an ihrer Kleidung in ein Konzentrationslager ziehen.
In unserer Stadtgenossin Wawilowa fahren höchstwahrscheinlich niemals Straßenbahnen. Warum nicht, Jefim? Weil niemand mehr da sein wird, um damit zu fahren.
Was bei Alexander Askoldow immer droht, wird bei Dreyer
Platz 2
Realität.
Die Gezeichneten von Karl Theodor Dreyer, 1922.
Das jüdische Mädchen Hanneliebe ist eine dieser Gezeichneten. Russland um 1900. Im Land herrschen revolutionäre Unruhen. Das Zarenreich kämpft mit allen Mitteln ums Überleben. Man müsste ein Pogrom anzetteln, das war immer ein sicheres Mittel, schlägt die Agentin des zaristischen Geheimdienstes als Strategie vor. Ein in eine Mönchskutte gekleideter Agent zieht durchs Land und verbreitet antijüdische Hetze, die auf den fruchtbaren Boden des Antisemitismus in der Bevölkerung fällt. Unerträglich, wenn im letzten Teil dieses Schwarz-Weiß-Stummfilms der Mob der Stadt über das jüdische Viertel herfällt, in dem Hanneliebe und ihre Familie leben. Das Ende allerdings wirkt ambivalent, wenn Hanneliebe mit ihrem Geliebten und ein paar Überlebenden des Städtels aus der Gegend fliehen können.
Platz 1, Ida von Pavel Pawlikowski, 2013.
Anna, Novizin in einem Kloster, soll, bevor sie Nonne wird, die Schwester ihrer Mutter aufsuchen. Anna erfährt so von ihrer Tante, wer sie wirklich ist.
Eine jüdische Nonne bist du also geworden?
Ja.
Du bist eine Jüdin. Hat man dir das in all den Jahren nicht erzählt? Du heißt eigentlich Ida Lebenstein.
Pavel Pawlikowski erzählt von der Suche nach dem Grab von Idas Eltern. Die wurden von polnischen Bauern vor den Nazis versteckt.
Wie sind sie gestorben?
Dann aber von ihnen ermordet. Der Bauer sagt jetzt, Polen 1962, frei von jedem Schuldempfinden.
Es kann sowieso niemand was beweisen. Verzichtet auf das Haus und ich zeige euch, wo sie begraben sind. Dann lasst ihr uns in Ruhe.
Natürlich wird es diese Ruhe nie geben. Das Schweigen führt zur Erstarrung, zeigt uns Pawlikowski in seinem Schwarz-Weiß-Film Ida. Ein Roadmovie, durch eine bleierne Zeit, eine Reise durch ein Land, das wie erstickt wirkt durch die Nachwirkungen der Shoah, den Exzessen des Stalinismus und dem weiter schwelenden Antisemitismus. Ein Film, der heute aktueller wirkt denn je.
In Hongkong sind im letzten Sommer über 2 Millionen Menschen auf die Straße gegangen, um für demokratische Rechte zu kämpfen. Bilder davon gab es bei uns viele in den Medien und auch Filmfestivals gehen nun mit diesen Bildern um. Beim Festival in Rotterdam, das morgen zu Ende geht, gibt es in diesem Jahr eine Retrospektive. Sie heißt Ordinary Heroes Made in Hong Kong und beschäftigt sich mit den politischen Entwicklungen in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Anke Lewicke ist gerade aus Rotterdam zurückgekehrt und jetzt hier im Studio. Anke, du hast ja einige dieser Filme der Retrospektive Ordinary Heroes angeschaut. Der Titel ist in gewisser Weise schon eine Kampfansage, weil man mit dem Hongkong-Kino nun alles andere als Ordinary Heroes, als gewöhnliche Helden verbindet, oder?
Ja, ich meine, wenn du an Hongkong-Filme denkst oder wenn ich an Hongkong-Filme denke, dann, das Kino wird dann zum exotischen Sehnsuchtsraum oder die ganzen Hochhausschluchten, diese tollen Neo-Reklame-Bilder eignen sich doch ganz wunderbar auch als Kulisse für Action-Kino. Und das ist natürlich einfach auch ein Genre-Kino gewesen, was so ganz eigene Helden hervorgebracht hat. Den Killer Shu Yun-Fat, der gleichzeitig so ein romantisches Herz hat. Oder Andy Lau mit dem Pokerface. Und dann gab es ein Panel eben begleitend zu dieser Reihe in Rotterdam. Und geleitet wurde das von demjenigen, der in Hongkong wiederum das asiatische Filmfestival macht. Und dem ist aufgefallen, dass das Hongkong-Kino doch sehr auf dieses Heldenkino reduziert wird.
And usually when I go to festivals and I meet audiences and once they hear that I'm from Hong Kong, usually the first response.
Ja, also wenn ich auf Festivals fahre und die Leute mitbekommen, dass ich aus Hongkong komme, dann sprechen sie mich immer auf Bruce Lee oder Jackie Chan an, wollen so spielerisch mit mir kämpfen. Ja, und wenn ich auf Cinephile treffe, dann wollen sie eigentlich immer wissen, wie sieht Wong Kar-wai aus, wenn er mal die Sonnenbrille abgezogen hat. Und diese Reihe, die man nun in Rotterdam zusammengestellt hat, das sind eben jüngere politische Dokumentarfilme, aber eben auch Spielfilme, schon vor 2000 gedreht, die einfach zeigen, dass es schon immer Risse in dieser Stadt gegeben hat, schon immer eine Verunsicherung und auch eine Angst. Und jetzt ist diese Angst eben offen zutage getreten.
Ja, lass uns mal mit den aktuellen visuellen Eindrücken beginnen. Wenn man sich jetzt im Internet umschaut, dann stößt man schon viel auf Bildmaterial über die Proteste in Hongkong. Wodurch unterscheiden sich denn die in Rotterdam gezeigten Filme von den gerade erwähnten Bildern?
Ja, natürlich wird teilweise auf diese Bilder zurückgegriffen, aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wie du diese Bilder montierst und in welcher Ausführlichkeit du die zeigst. Und da gab es zum Beispiel einen Film, der heißt If We Burn. Und das ist schon weitgehend selbst gedrehtes Material. Das ist weitgehend ein rein beobachtender Spielfilm. Der spielt in der Nacht zum 1. Juli 2019, wo die Demonstranten und Demonstrantinnen eben ein Regierungsgebäude besetzt haben. Und der zeigt das eben. Und du kriegst auf einmal die ganze Unmacht mit, wenn die da mit einem Rambock gegen diese Fensterscheiben vorgehen. Das ist fast wie in Trance. Und du erlebst auch eben, wenn da Steine fliegen, liegen, dass damit auch die Forderungen eigentlich immer an der Polizei so abprallen. Also, dass diese Protestbewegung teilweise einfach nicht gehört wird. Das siehst du durch dieses ganze Material, wenn es dir mal ungeschnitten vorliegt. Und was ganz klar ist, diese Leute versuchen, die Filmemacher einfach in die Gewaltspirale, die jetzt da ist, so hineinzugehen und einfach auch das Selbstverständnis der Protestbewegung zu erkunden. Und das fand ich eben ganz spannend, auch auf dem Panel. Es ist eben immer die Rede von einer sozialen Bewegung. Es wird ausdrücklich gesagt, wir machen keine Aufruhr, keine Revolution, nichts. Also es ist eine freiheitliche Bewegung. Und genau darum geht es auch der politischen Aktivistin, die auch einen Film gedreht hat. Sie selbst war auch mal im Gefängnis, weil sie Landfriedensbruch begangen hat für 17 Monate, kam dann aber nach 3 Monaten aufgrund einer Berufung wieder frei. Und sie hat eben die Frontliner in ihrem Film interviewt, also die Vermummten, die an erster Reihe immer stehen und auch Gewalt einsetzen.
I want to tell them that they are not criminals, they are heroes.
Für Willis Ho sind es eben keine Kriminellen, sondern es sind Helden. Sie schützen ihre Stadt. Sie zerstören nicht ihre Stadt. Und ihre Gefühle wollte ich mit meinem Film zum Ausdruck bringen.
Soweit also Willis Ho. Könnte man also sagen, dass die Kamera hier als Waffe genutzt wird?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich finde, es wird trotzdem jetzt nicht so Propaganda betrieben. Also es kommen ganz viele verschiedene Facetten dieses Kampfes eigentlich zum Vorschein. Also in Wenn wie Viva Boots wird zum Beispiel auch thematisiert, dass es immer nach der Umbrella-Bewegung viel größeren Hass auch auf die Festland-Chinesen gegeben haben. Also wenn dann zum Beispiel die Frauen, die Älteren, die vom Festland kommen, jetzt in Hongkong leben, die sind es gewöhnt, draußen eben noch zu tanzen, Sport zu machen. Die werden total fertig gemacht. Genauso wie Mütter, die vom Festland kommen, um Trockenmilch für ihre Babys zu kaufen. Denen wird einfach der Zutritt verweigert. Also sowas wird thematisiert, was ich wirklich sehr spannend finde. Und dann werden aber auch so die Entwicklungslinien aufgemacht, dass es 2014 bei der Umbrella-Bewegung tatsächlich noch sowas wie Anführer oder Vordenker gab, Künstler, Intellektuelle, die dann auch als Schuldige teilweise eben ins Gefängnis kamen. Diese Führer, Vordenker, die auch so den politischen, intellektuellen Überbau geliefert haben, die fehlen jetzt. Das macht den Kampf unübersichtlicher, steht aber eben auch dafür, dass es vielleicht kein einheitlicher Kampf mehr ist. Also das ist alles ganz spannend zu beurteilen. Und jetzt macht sich auch eine dritte Linie mittlerweile bemerkbar. Also es gab auch einen Dokumentarfilm, der hat eine junge Frau, nämlich Jessie Lam, begleitet. Die versucht nämlich jetzt wirklich den Kampf durch die Institutionen und sie hat sich als Kandidatin für eine Bezirkswahl aufgestellt.
Some of the people out there actually think the district council is useless.
Viele Aktivisten glauben nicht, dass man innerhalb des Systems etwas bewirken kann, weil es in sich marode ist. Ich finde, dass jeder das tun soll, was er für richtig hält. Ja, und sie hat natürlich irgendwie auch recht gehabt. Sie hat zwar nicht gewonnen, aber es ist auf alle Fälle, weil so viele junge Menschen sich jetzt aufstellen, dass die Pro-China-Partei immer mehr an Stimmen verliert.
Nun liefen aber nicht nur Dokumentarfilme in Rotterdam, sondern auch Spielfilme, in denen Hongkong mehr als nur Kulisse für Action ist. Inwieweit zeigen diese Arbeiten die Stadt nochmal in einer anderen Perspektive?
Ja, es geht ja eben wirklich um Alltagshelden, einfach das auch schon vor 1997 oder unmittelbar nach 1997 der Kapitalismus sich eigentlich damals auch schon über die demokratischen Rechte gestellt hat. Davon erzählt ein Film wie Cageman, wo Leute quasi in großen Hallen, in Käfigen leben. Da schließen sie ja Hab und Gut ein. Solche Käfige gibt es auch noch heute. Und wie die eben Opfer von korrupten Politikern wird. Das ist ein Spielfilm gewesen. Oder Made in Hong Kong von Fru Cha 1997. Der hat damals schon einfach eine Jugend gezeigt, die überhaupt keine Perspektive mehr hatte.
Anke Lewicke über die Retrospektive Ordinary People Made in Hong Kong, der derzeit beim Filmfestival in Rotterdam läuft. Vielen Dank.
Tschüss.
Wenn es bei den Oscars in der kommenden Woche einen Film gibt, der zu Unrecht gänzlich übergangen wurde, dann ist das wohl Uncut Gems von den Safdie-Brüdern. Hauptdarsteller Adam Sandler bestätigen viele Kritiker die beste Leistung seiner Karriere. Er selbst hat das Ausbleiben seiner Nominierung damit kommentiert, dass er dann wenigstens nie wieder einen Anzug tragen müsse. Seit gestern ist der Film bei uns in Deutschland zu sehen, nicht im Kino, sondern beim Streaming-Anbieter Netflix. Anna Wollner ist bei mir und wir wollen jetzt über dieses Werk reden und natürlich auch über die kreativen Köpfe dahinter, die Safdie-Brüder aus New York. Anna, lass uns erstmal beim Film bleiben. Uncut Gems, der schwarze Diamant. Ist das auch deine Meinung, Adam Sandlers beste Leistung seiner Karriere?
Ja, definitiv, weil er hier komplett gegen den Strich besetzt ist und gegen seine bisherige Karriere ja fast schon anspielt. Die wenigsten, und da schließe ich mich auch mit ein, haben Sandler so etwas überhaupt zugetraut. Adam Sandler in der besten Rolle seines Lebens, weil er sich hier als Howard Rayner mit seinen Brillantohrringen und Plastikpolohemden durchwindet wie so ein Aal von einer Katastrophe zur nächsten. Der Film geht erstmal los aus dem Inneren eines Edelsteins direkt hinein in eine Darmspiegelung, raus aus dem Darm, dem Körper und dann ins volle Leben. Und der da auf dem Tisch liegt, das ist eben dieser Howard Ratner, gespielt von Sandler, ein jüdischer Diamantenhändler in New York, getrieben von seiner eigenen Gier, den Dollarzeichen in seinen Augen. Ja, das ist fast schon rastlos, unbedarft und doch hat er es auch faustdick hinter den Ohren.
I made a crazy risk, a gamble. And it's about to pay off.
So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know.
Es geht, grob gesagt, um einen schwarzen Opal aus einer Diamantenmine in Äthiopien, der auf illegale Wege bei Ratner gelandet ist, bis der Stein dann verschwindet und er versucht, ihn wieder aufzutreiben, dicht gefolgt von mehreren Gläubigern, denen er Geld schuldet.
Und Ratner trifft dann in der Folge viele Entscheidungen, die ihn eigentlich immer noch tiefer in den Schlamassel hineinziehen. Das ist komisch und tragisch. Und auch wenn Ratner eigentlich kein wirklicher Sympathieträger ist, leiden wir als Zuschauer quasi mit und spüren den Druck und den Stress, den er erleidet, was natürlich auch mit der Regie der Safdie-Brüder zu tun hat. Wie setzen Sie diese Geschichte in Szene?
Es sind eigentlich ja immer nur so Momentaufnahmen seines Alltags. Gehetzt, immer unterwegs, immer das Handy am Ohr oder Leute hinter sich, die Geld von ihm wollen und auch vor Gewalt keinen Halt machen. Der Film ist ja so eine Art Klangteppich aus anstrengenden Szenen mitten in der Großstadt. Ein Film, der einen wirklich fertig macht. Ich habe den vor ein paar Wochen nachmittags in London im Kino gesehen. Fast ausverkauftes Haus und wir sind alle rausgewankt, weil wir so mitgenommen waren. Also ich hatte wirklich am Ende Herzrasen.
Lass uns noch mehr über die Safdie-Brüder sprechen. Dieses Regie-Duo, das seit über 10 Jahren immer wieder mit ungewöhnlichen, ausgefallenen Filmen auf sich aufmerksam macht. Die Stammgäste in Cannes sind, da lief vor 3 Jahren auch ihr letzter Film, Good Time. Was macht diesen Stil der Safdie-Brüder eigentlich aus?
Ja, sie haben eine unbändige Leidenschaft, sind fokussiert und haben einen genauen Blick für ihre Umwelt. Und die Safdie-Brüder, die haben in ihren Filmen kein Schwarz-Weiß, kein Gut und Böse. Das ist auch hier bei Uncut Gems so. Die Filmfiguren, die müssen wachsen und lernen. Und das tun sie, indem sie Fehler machen. Und wir sehen ihnen bei diesem Fehlermachen zu. Und der Sound ist auch ganz wichtig. Also dieser Klangteppich des Alltags, da wird wenig nachbearbeitet, viel beim Dreh mit aufgenommen, diese Alltagsgeräusche. Und man hört wirklich diese Stadt New York. Man sieht sie nur nicht. Und New York ist auch ein wichtiger Aspekt ihrer Filme. Da sind sie geboren, aufgewachsen. Sie sind in ihrer Arbeit fest mit der Stadt verankert. Alle ihre Filme spielen dort, egal ob Kurz- oder Langfilme. Und sie wollen wirklich die Facetten der Stadt zeigen, die wir so im Kino noch nicht gesehen haben. Also Communities, Orte und Charaktere zum Leben bringen und dann in einen Kontext setzen.
Beschreibt es nochmal genauer, wie sieht es aus?
Also in Uncut Gems zum Beispiel kann man das wunderbar am Beispiel des Diamond Districts machen. Der Film, der zeigt das jüdische Leben dort, Ratner mit diesen vielen Stereotypen gekennzeichnet, vom Dialekt, von der Sprache her, den Accessoires wie den Ohrringen, den Ketten um seinen Hals und auch seinem Verhalten, aber eben auch andere jüdische Figuren als Gegengewicht, also so ein bisschen vielfältig in der Repräsentation. Die Safdies sind selbst Juden und die haben seit 2009 an diesem Film gearbeitet, aber sind lange gescheitert, weil sie keinen Zugang in diese Welt der Juweliere bekommen haben. In der Zwischenzeit haben sie 4 andere New York-Filme gemacht. The Pleasure of Being Robbed über eine Kleptomanin, die klauenderweise durch die Stadt meandert. Die Kamera, wie immer, dicht hinter ihr. Daddy Long Legs, ein ja autobiografisch geprägter Film über die Beziehung eines Vaters zu seinen Kindern nach der Scheidung. Er will mehr für sie da sein, als er am Ende kann. Und dann der dritte Film, Heaven Knows What. Eine Geschichte über eine drogenabhängige Frau. Ariel Holmes hat hier den Brüdern ihr eigenes Schicksal erzählt und mit ihnen aufgeschrieben und sich auch selbst gespielt. Und dann der letzte Film, Good Time 2017, im Wettbewerb von Cannes. Auch so ein nervöses, halluzinatorisches Bankraub und am Ende auch Bruderdrama mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und Benny Safdie als dessen geistig behinderter Bruder selbst in der Hauptrolle und natürlich der Hauptdarsteller Queens.
Mit Adam Sandler und Robert Pattinson haben die beiden durchaus auch mit prominenten Schauspielern gedreht. Wie arbeiten sie denn mit ihren Schauspielern?
Die arbeiten generell eher so guerillamäßig. Also es gibt bei den Dreharbeiten keine Absperrungen, es ist alles on location und sie arbeiten viel mit Laiendarstellern, um eben den Humanismus der Geschichte zu unterstreichen. Vor allem bei Heaven Knows What war das der Fall. Aber sie konfrontieren die professionellen Schauspieler auch mit Situationen, die sie nicht kennen. Also im New Yorker haben sie in einem Porträt so beschrieben, Adam Sandler und Uncut Gems, der spielt natürlich den Diamantenhändler, aber sein Umfeld ist echt. Also wenn er in einen Juwelierladen geht und mit zwei echten Juwelieren redet, sind für die beiden Juweliere die Kamera fremd und sie müssen sich auf die Situation einlassen. Auf der anderen Seite ist aber Adam Sandler nicht daran gewöhnt, mit Juwelieren zu reden und insofern müssen bei dem Beispiel alle ihre Komfortzone verlassen. Robert Pattinson zum Beispiel, der hat selbst bei Good Time die Zusammenarbeit mit den Safdie-Brüdern forciert, nachdem er einen Filmstill aus Heaven Knows What gesehen hat und fasziniert war und unbedingt mit denen zusammenarbeiten wollte. Die wollten ihn eigentlich in Uncut Gems reinschreiben, das hat nicht funktioniert und Good Time haben sie ihm dann wirklich auf den Leib geschrieben. Vor allem entgegengesetzt seines Teenie-Star-Images sind sie mit ihm umgegangen, als hätten sie ihn wirklich gerade von der Straße weggecastet.
Ja, und Uncut Gems findet man jetzt ganz neu bei Netflix und den von Anna Wollner ebenfalls erwähnten Film Good Time der Safdie-Brüder, den gibt es bei Amazon Prime. Ich bin Susanne Burg.